SRF 1.
SRF 1.
Donnerstagabend nach den 9 hier bei uns auf SRF 1. Das ist die Sendung, wo wir so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Darum heisst sie Schnabel weit, unsere Mundart-Sendung am Donnerstagabend. Das Thema heute, das ist Appenzell. Noch neuer Urnäsch. Dort sind nämlich übermorgen, am Samstag, 13. Januar, Silvesterkleus wieder unterwegs. Das sind ja die berühmten schönen und schönen Wüsten mit ihren wunderbaren Hauben aus Holzschnitzereien. Aber auch die sogenannten Wüsten, das sind die wilden Kerle mit den Kleidern aus Tannennästchen oder aus Stroh. Und unser Mundartredakter, der ist aber nicht nur weg dem Brauch, weg dem Silvesterklausen auf Urnäsch gereist, sondern auch wegen einem neuen Mundartbuch. Von ehrlichen Urnäscher heisst es, geschrieben hat die Urnäscherin Esther Ferrari. Und dort drin stehen Geschichten von Urnäscher Dorforiginal von früher, geschrieben natürlich im Appenzeller Dialekt. Was das für Dorforiginal sind, wer Esther Ferrari ist und natürlich auch, was es mit diesen Silvesterkleus auf sich hat, das hören Sie jetzt von unserem Mundartredakteur Markus Gasser.
Esther Ferrari holt mich am Bahnhof zu Urnäsch ab. Auf den ersten Blick erfüllt sie ein Klischee, wie man sich eine typische Appenzellerin vorstellt. Sie ist nämlich geschätzte 1,50 gross. Eine kleine, drahtige Frau mit schlohweissen Haar, die mich freundlich und verschmitzt anlächelt. Ihre 77 Jahre würde ich ihr nie ansehen. Zuerst einmal Urnäsch anschauen, meint sie, damit ich eine Vorstellung habe, wo die Leute gelebt haben, die sie in ihrem Buch beschreibt. Sie fährt mit ihrem Auto durch die Dorfteile Tal und Dorf und nebenaus auf die Höhe rauf, vorbei am Haus vom Gellers Marti, wo ein Gitzknepper muss gesehen sein, wenn er im Buch steht, vorbei am ehemaligen Wirtshaus Bindli, wo Josi Glaser damals geführt hat, nach der unglücklichen Liebesgeschichte mit dem Schopernst. Und auf der anderen Talseite hin, sieht man das Spitzli. Das ist eine höhere Alp.
Sehen Sie, da ist das Spitzli, wo man sieht, da rechts. Dort musste Möslis Hannes den Eichenfass tragen. Als er hier oben war, haben sie gesagt, ob es nicht ein bisschen Wölfe machen könnte, ein bisschen günstiger. Und hier hat er eben gesagt, wenn sie es nicht wollen, dann tragen sie es wieder runter.
Jeder Hof, jedes Hemet, jedes Haus in dieser Gegend ist für Esther Ferrari belebt von Menschen und Geschichten von früher. Die meisten hat sie selber gekannt, die meisten sind schon lange tot. Sie selber kommt ursprünglich aus Speicher, das ist an anderen Ecke von Appenzell Ausserrode, hat einen Grossteil von ihrer Kindheit in Atzmoos im St. Galler Rheintal gelebt und ist seit 1965 zu Urnäsch, wo sie einen Sohn von der Druckerfamilie Schob geheiratet hat. Sie meint, so ganz einheimisch sei sie zwar immer noch nie, aber der Strassenwischer, oder wie man hier sagt, Strassenfärber, Jakob Alder, der sogenannte Blarialder, der hat ihr schon damals, als sie noch eine junge Frau mit kleinen Kindern war, eines der schönsten Komplimente gemacht.
Weisst du, Schoppen, Fräuli, ich muss einfach sagen, du bist halt schon auch ein bisschen nöserig.
Schliesslich stehen wir vor dem Haus von der Emma Nabulon, die im Dorf alle als Tunzenemmen gekannt haben. Mit ihrer Geschichte fängt Esther Ferrari ihr Buch an, weil Tunzenemmen ist ihr besonders wichtig. Sie ist auch auf dem Umschlag vom Buch abgebildet. Ein Foto zeigt sie zusammen mit dem Buchenjöckli, dem Jakob Frischknecht, und beide lachen nebeneinander zum Stubenfenster aus. Und mit der Geschichte der Hunzenemme fängt auch ich das Gespräch über ihr Buch an. Die Hunzenemme ist 1998 gestorben und muss wirklich eine eigenwillige, eine ägelige Urnäscherin sein. Mittlerweile sitzen wir in der Stube vom gemütlichen alten Appenzellerhaus, wo Esther Ferrari daheim ist. Es hat eine Währschaft einen Milchkaffee gegeben, ein Käse und Brot. Und jetzt liest sie mir aus der Hunzenemme ihrem Leben vor.
An der Strasse, gegenüber vom Schulhaus Mittel, hat sie ihre Heime gehabt, wo sie gebaut hat. Wie die Urne ist schon vor 100 Jahren. Kein Grashalm ist verloren gegangen, kein Hempfeli Heu. Jeder Hackpfahl war sauber rausgemäht. jedes Börtli abgerechnet. Wenn sie die Hunzen aufgestellt hat und das Heu drauf tun, hat man gewusst, die Sonne lädt, rechnet das Heu nicht. Man muss etwas tun dafür. Sie hat zum Boden mehr Sorge als zu ihr selber. Kein Stall war so sauber wie der von den Hunzen immer. Jedes Jahr hat sie ihn samt dem Stück von Hand und auf den Knien mit den Fettbürsten und Schmiersäpfen gefegt. Auch die Wände sind dran gekommen. Die losen Bretter hat sie vorausgeschleppt und am Brunnen geputzt. Man hätte im ganzen Stall in jedem Ecke ein Bäckchen voll Rum auf dem Boden ausleeren und ohne herumschauen zusammenschlecken. Nie ein Dreck und nie eine Spinnjoppe. Bei ihr selber war ihr Blätschmünder sauber. Vor allem in den späteren Jahren. Man hat nie gewusst, ob sie Strümpfe anhaben oder ob ihre Bähe vom Misten oder vom Nichtwäschen als eine Braut gewesen seien.
Die Hunzenemme. Was ist ihre Geschichte mit diesen Hunzen? Eben, das sind die Holzgestelle, wo man das Heu auf dem Feld kann, direkt auf dem Feld kann trocknen kann, bevor man es reinfährt. Hat sie eine Geschichte mit diesen Hunzen?
Nein, aber sie war natürlich ein bisschen altmodisch und darum hat sie halt die Hunzen halt länger gehabt. Sie hat auch auf ihrem Grabstein hat sie einen Hunzen. Und steht auf ihrem Grabstein Hunzen immer.
Alle Geschichten sind in Kapitel eingeteilt. Die haben Titel, zum Beispiel von Strassenfärber und Chemiefäger, also von Strassenwischer und Chemiefäger, oder von Braven und Hauslichen, von Braven und Sparsamen. Und das erste Kapitel heisst aber Weibevölker, die wissen, was sie wollen. Drei Frauenleben sind dort drin. Eine, die eine strenge Handarbeitslehrerin war und den Urnäscher jahrzehntelang Ordnung beigebracht hat. Eine, die Pfüdelblut in einem Brunnen entdeckt worden ist, Teller Eva. Und eben die Hunzenemme, die auch sonst ganz eine eigene war. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass diese drei starken Figuren als erstes im Buch kommen, oder?
Ja, es hat einfach schon alle Frauen gegeben, und gewusst haben, was sie wollen. Wo halt auch den Männern manchmal Bock gegeben haben. Und bei den Hunzenemme ist es gerade so gewesen, sie hat nicht nur den Männern Bock gegeben, sie hat auch denen von der Gemeinde und nach der Regierung hat sie alle viel Bock gegeben.
Politisch haben ja die Frauen kein Recht gehabt, nicht nur im Appenzell damals nicht, aber im Appenzell noch länger nicht als an anderen Ort. Was haben die Frauen zu sagen gehabt in dieser Gesellschaft?
Man sagt, die Appenzeller Frauen haben nichts zu sagen gehabt. Das stimmt nur bedingt. Es stimmt auch in gewissen Sachen, dass es fast schlimm ist. Zum Beispiel einer, der Mann gestorben ist, dann musste sie plötzlich für die Kinder einen Vormund haben und hat nichts mehr zu sagen gehabt, gegen aussen. Und da finde ich, das war ja wirklich schlimm gewesen. Oder sie haben über das Geld nicht verfügen. Aber ich denke mir, die Macht der Frau ist ja von einer anderen Seite rausgekommen. In einer Familie, wo es gut gegangen ist, denke ich, hat die Frau alle Willen etwas zu sagen gehabt.
Jetzt hören wir nochmal einen Ausschnitt. Die Emma Nabulon, alias Hunzenemme, war ja wirklich ganz eigenliegend. Ein Ausschnitt, der typisch ist für sie und für typisch ist vielleicht eben auch für den Menschenschlag und vor allem, der auch witzig ist.
Die eigenliegende Person hat sie auf der Gemeinsverwaltung gekannt. Alpott war sie zu Gast gewesen. Einmal hat sie in einer Taube im Büro ihre Schoss abgezogen und in den Nicken gerufen. Ein anderes Mal hatte der Gemeindeschreiber schon Angst gehabt, sie jocke über den Tisch aus, ihm am Kopf. Die Frau vom Schreiner Kürsteiner hätte mal ein Fenster, das die immer zum Flicken gegeben hat, wollte zurückbringen. Wo sie in der Nähe vom Haus ist, hört sie einen asigen Krach. Da ist meine wacker gestritten worden. Eine laute Stimme hat alle Schlötterli ausgeteilt, die man sich vorstellen kann. Ein nützliches, trauriges und verlogenes Pack. Wartet noch, ihr könnt noch etwas erleben. Ich weiss schon, was ich machen muss. An dieser Weg geht man nicht mit anständigen Leuten um. Da könnt ihr mir glauben. Die Frau hat ein bisschen gehört. Der Lärm ist aus der Stube gekommen. Habt ihr das verstanden? Eine Faust hat kräftig über den Tisch gehauen. Ruhe! Ich will nichts mehr hören! Keine faule Ausrede! Ich habe beschissene Hände! Eine Tür ist kräftig zugeschlitzt worden. Zumal war es mäuslich still. Die Schreiners Frau hat sich überlegt, ob sie still abschleichen und das Fenster wieder hinnehmen soll. Nach einer Weile warten hat sie sich aber doch bemerkbar gemacht. Hat an die Haustür geklöpfelt. Dimme ist mit einem zufriedenen Gesicht rausgekommen. Nichts für ungut, dass es vorhin ein bisschen laut gewesen sei. Sie ging eben morgen auf die Gemeinde und sie haben gerade noch ein bisschen eine Hauptprobe gemacht.
Das ist eine verbürgte Geschichte oder ist das eine gut erzählte Sage über die Hunzenemme?
Das ist eine verbürgte. Die habe ich von der Schreinersfrau gehört, aber auch noch von anderen Seiten.
Also die Schreinersfrau ist die, die es selber erlebt hat?
Die ist die, die es erlebt hat. Und dann habe ich es noch von dem, der die Gemeinde dabei war, gehört.
Also der hat dann nicht die Hauptprobe, sondern die Aufführung erlebt?
Er hat dann die Aufführung erlebt, ja.
Sie war wirklich ägelig, eine eigenwillige Person. Was kann man denn an solchen Stierengringen gerne haben?
Ja, eben, dass es den Mut haben. Also ich meine, ich bin einig, die alle meinten, wir müssen nach allen Pfeifen von den einen tanzen oder müssen alle folgen. Und die haben dann einfach von vornherein gemacht, was sie wollen. Und da hat mir schon noch ein bisschen Eindruck gemacht.
Viele von diesen Geschichten sind im Dorf noch bekannt. Steht auch Neues in diesem Buch?
Es steht nicht viel Neues. Es ist schon das, was auch die Leute gewusst haben. Das Einzige, wenn ich vielleicht ein bisschen Preis gegeben habe, ist das von der Schopen. Von der
das ist eure eigene Familie? Also von eurem Mann?
Das ist die Familie vom Mann. Es geht da eher so ein bisschen um die Lebensgeschichte von Ernst Schopen und von der Josi Glaser.
Das ist die Geschichte von der eigentlich sehr tragischen Liebe, die nicht sein durfte, weil er reformiert war und sie katholisch.
Ja, genau, das war die Geschichte.
Ist denn das wirklich so schlimm gewesen, dass die Katholischen gegen die Reformierten, da hat man sich so abgelehnt, dass es nicht möglich war, zu heiraten? Über alle Liebe hinweg?
Es hat beides gegeben. Ich weiss, von einem jungen Pärchen, wo der Pfarrer, der katholisch war und sie reformiert. Und da hat der Pfarrer gesagt, dann kann man den wirklich nicht in den Himmel. Wenn er die reformiert heiratet, da hat er gesagt, lieber mit meinem Schatz in der Hölle, als mit euch, Herr Pfarrer, im Himmel.
Mir nimmt noch Wunder, wie der Vorgang ist beim Schreiben. Eben, das sind so Geschichten, die so ein bisschen wie eine Glocke über dem Dorf hängen. Alle vom Dorf kennen sie noch, die alten Menschen und ihre Geschichten. Und ihr müsst jetzt daraus Literatur machen, Erzählungen machen, wo fängt's Erfinden an, wo hört es die Chronistin auf?
Ja, bei diesem Büchlein habe ich wirklich noch geschrieben, was wahr ist. Ich habe mich 2-3 Mal versichert. Da wollte ich jetzt gerne nichts hier tun, was ich selber fand. Ich gerne nicht, also wirklich nicht. Im Grunde genommen denke ich mir, es ist auch ein bisschen eine Liebeserklärung an die Leute. Ich hatte ja die meisten Kinder und ich habe es einfach gerne. Ja.
Darum kommt es auch, dass ihr auch die ganz eckigen Kanten ein bisschen abgerundet hat in der Regel.
Vielleicht habe ich da ja. Es gibt von jedem Menschen gibt Sachen, die man erzählen kann, die nichts sind. Von jedem, vom Briefsten. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich sei noch ein ziemlich offen gewesen. Ich habe schon noch ein bisschen Dreh gewagt.
Mir fällt auf, wie viele spezielle Ausdrücke ihr braucht im Buch. Und auch, wie es sehr typisch appenzellerisch tönt, sehr urchig tönt. Also mir sind Wörter aufgefallen wie Föberte für Abfall oder Kiede für Verzellen oder verzählt werden. Oder auch so Ausdrücke wie etwas nicht wollen an der Rede haben. Ich glaube, etwas nicht wollen wahrhaben, heisst das. Wunderschön für mich als Dialektologe Fundgrube, aber ist das wirklich der Wortschatz von Urnäsch oder ist das eine historische Sprache, die ihr hier braucht?
Also die alten Leute, die schwätzen schon noch so. Ganzen Haufen. Und hat auch noch Junge, die dem Sorge haben. Aber es gehen schon Wörter verloren. Das muss man schon sagen. Es gibt Wörter, die man einfach halt ersetzt hat.
Jetzt noch zu einem anderen Thema. Silvesterkläus. Das ist ja aktuell. Wir sind jetzt zwischen dem neuen und dem alten Silvester. Ja. Urnäsch ist ja weltberühmt für seine Kläus. Und das kommt in eurem Buch immer wieder am Rand vor. Es ist kein Hauptthema, aber doch, es kommt immer wieder vor von Leuten, die gläusig sind. Oder eben ochgläusig sind. Also, ich nehme an, das heisst, die mitmachen oder nicht mitmachen.
Heutzutage gibt es ja fast nur noch Leute, die Freude haben an den Silvesterkläusen. Aber früher hat es eben auch andere gegeben. Es hat Pfarrer gegeben, die dagegen gewesen sind. Es hat Leute gegeben, die dagegen gewesen sind. Weil sie ja ursprünglich ein Bettelklaus war.
Was ist ein Bettelklaus?
Ja, sie haben gebettelt. Sie sind von Haus zu Haus und haben geschellt und gerollt und ein bisschen gesungen und haben die Hand angegeben, weil sie ja nichts hatten und froh waren, wenn sie neben sie bekommen haben. Aber heute ist man ja froh, es ist eine Ehre, wenn ein Klaus kommt.
Jetzt einer der ganz Kläusigen, die in eurem Buch beschrieben werden, ist eben der Buchenjöckli. Das ist der, der auch auf dem Titelbild vorne drauf ist, der Jakob Frischknecht. Und von ihm hören wir jetzt auch noch einen kurzen Ausschnitt eben im Zusammenhang mit dem Klausen.
Und die Zeit vom Silvester ist er fast ab dem Bündel gekommen. Also Kläusig ist er gewesen. Der kleine Finger fest ins Lehn Goria gestrickt, hat er angefangen juchzen, buien und zauren. Zum Buchenschuppel, zu der Wüste, hat er gehört. Da war er der Schelli. In alten Tagen, nachdem seine Frau gestorben ist und er allein im Tal hingehauset hat, ist er am neuen Silvester mit ein paar anderen am Morgen früh vom 2 an in verschiedenen Häusern früh klausen, wie es hier noch Brauch war. Ein kleines Schelleli hat er mitgenommen und hat alle wild gelacht. Zufriedenheit ist ihm auf dem Gesicht gelegen.
Also jetzt haben wir da ganz viele Ausdrücke gehört. Buchenschuppel, eine Wüste, eine Schelle, Frühklausen. Erklären wir doch die wichtigsten Brüche und Begriffe, die man muss wissen muss, um Silvesterklausen in Urnäsch, sagen wir jetzt mal, zu begreifen.
Also das Frühklausen. Früher noch sind viele am neuen Silvester am Morgen zwischen 2 und 3 einfach zu Nachbarn gegangen, haben geschellt und gerollt. Und in den letzten Jahren ist Frühklausen am Morgen um 5 Uhr auf dem Dorfplatz zu Urnäsch. Dann geht damals das Licht aus und von allen Seiten kommen Kläuse mit Rollen und Schellen daher, stellen sich auf und zeuern. Ist dann so wirklich schön. Dunkel und die Stimme. Ja, da ist jetzt Frühklausen. Das ist am 31. Dezember.
Und dann ist ja nochmal Klausen am 13. Januar. Was hat es mit dem auf sich?
13. Januar. Das ist eben so. Urnäsch hat am längsten am alten Kalender, am Julianischen, gehabt. Hat noch alte Bauern gehabt, die haben noch bis in die 50er Jahre sind die nach dem alten Kalender gegangen. Und der Silvester ist ja nach dem Julianischen Kalender am 13. Januar. Und darum hat man früher ist ganz, ganz strikt die Trennung gesehen im Tal hin. Tal hat nur am alten geklauset und im Dorf am neuen. Jetzt hat sich es auch ein bisschen vermischt. Es hat ja fast keine Wirtschaft mehr im Tal.
Jetzt eben, was man noch wissen muss, es gibt Rolli, es gibt Schelli und es gibt Wüste und Schöne. Und dann weiss ich noch, wo früher es gibt Schönwüste. Was hat es mit all dem auf sich?
Also die Wüste, die sind die wilden Gestalten, so urchig mit Horn und wildem Gestrüpp und Stechlaub. Und dann sind die Schönwüste, die sind, haben auch ihr Gerüst aus Tannenkreis, aber sie haben Hauben wie die Schönen. Und Hüte. Und haben geschnitzt und haben ein Motto, ein Sujet auf dem Kopf oder an den Mänteln. Und die gehen ganz ordentlich, die laufen ordentlich. Nicht wie die Wilden, die so wild herkommen. Und dann sind die Schönen mit diesen grossen, hohen Huben und Hüten und wo auch Sammetkleider haben. Das sind die Schönen.
Und wie wird man Wüsten oder Schönen?
Da kann jeder Schuppel machen, wie er will. Es hat zum Beispiel jetzt gerade vor einem Jahr hat ein Schuppel Junge, wo 10 Jahre lang zusammen gesessen und Wüst gegangen sind, hat vor einem Jahr sind Schüche.
Und ist es dann einigermaßen ausgeglichen mit den Wüsten, den Schönen und den Schönwüsten? Oder wenn alle schön sind? Oder alle Wüsten?
Nein, das wechselt. Das ist lustig. Es hat Zeiten gegeben, wo es fast keine Schöne mehr hat, wo viele Schönwüste gegangen sind, wo die Schönwüste neu aufgekommen sind. Das sind eigentlich die Jüngsten. Und dann gleicht sich's wieder aus. Jetzt hat es wieder viel mehr Schöne. Ich denke, die Freude am Nebens Gestalten, da kommt ja bei den Schönen am meisten führen.
Und dann führt mich Esther Ferrari in den ersten Stock rauf, wo in einem Zimmer die Hauben liegen, von der Schuppel-Schö-Wüste von ihrem Sohn. Und wer so etwas noch nie gesehen hat, der soll dringend am 13. Januar, am alten Silvester, wenn die Kläusungen weg sind, auf Urnäsch schauen. Die Hauben, das sind nämlich unglaublich feine Schnitzkunstwerke, jeweils zu einem bestimmten Sujet, in diesem Fall zum Sujet Appenzeller Volksmusik. Und das muss man sich als eine Art Kopfaufsatz vorstellen, mit einem Holzpodestli, wo in diesem Fall wie ein Streichinstrument geformt und aufgebaut ist. Und auf diesem Podest oben hat es handgeschnitzte Figuren, ganze Gruppen von Streicher, Zäuerler und Hackbrettler. Alles selber gemacht durchs Jahr durch, in Stunden und Stunden von Arbeit. Im Stall unten hängen noch die zugehörigen Gerüste, das sind die Gewänder, genäht und geflochten aus Tannenkreis, Tannenzäpfen und Moos. Und auch hier hängen noch mal Holzschnitzarbeiten zum Thema Appenzellermusik. Ich bin schwer beeindruckt von dieser sorgfältigen und liebevollen Handarbeit. Und mit diesen Bildern und den Porträts von diesen ägeligen Urnäschern im Kopf mache ich mich wieder auf den Weg heim mit dem Appenzeller-Bändli ab der Station Zürchersmühle oder Zürchersmühle, wie man hier sagt.
Ein beeindruckter Markus Gasser, unser Mundartredakteur, mit seiner Reportage von Urnäsch. Und wenn Sie das mit diesen Silvesterkläusen jetzt gerade richtig lustig gemacht hat, dann hören Sie doch morgen unsere Sendung «Treffpunkt» an auf SRF 1 nach der 10. Weil dort geht es eine ganze Stunde um diesen Brauch und vor allem auch, warum, darum, wie beliebt das Klausen auch bei den Kindern und den Jugendlichen ist. Weil Nachwuchsprobleme selbst haben es auf alle Fälle keine bei den Silvesterkläusen. Und hier bei uns in der Mundartsendung Schnabelweit, da geht es in der nächsten halben Stunde noch weiter mit Worterklärungen. Zum Beispiel dann, was der Ausdruck «Bitte, bitte» oder «Bitte auch», wo man in der Ostschweiz braucht, genau bedeutet und von wo das er kommt.
Im Monat kein Höhle mehr. Im Fernsehbonanza, was wutsch noch mehr? Lauf an Kios, muss a Zeitung haben, zum Schauen, wo ich arbeiten kann. Sucht flotte, junge, tüchtige Mann. Sollte wenn möglich nicht gar Gelsucht haben. Da schreib ich mich schon jetzt an. Wie kein dynamischer Supermann. Sitz an die Limme durch den Möbel zu. Die Hände nichts mit dem Theater zu tun. Mending fliegt der Weibchen an. Schau's an. Muss ein Komik sein. Der Schatz liebt den Boxer, ein gesunder Mann. Was soll ich machen? Ich weiß nicht echt. Am Ende Ende geht's mir dann noch eibe schlecht. Dort vorne steht ein Bordurskill. Jetzt gang ich heim, es wird mir zu viel. Sitzet, limmet, schaut den Möwen zu. Die haben nichts mit dem Theater zu tun. Männlich fügt der Weibli nach Ruhesam. Babschua, 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 Babba. Babschua, 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 Babba.
Augenbrauen Piercing hat er vor einem halben Jahr mal rausgenommen. An Scheele der Frisur ist er jetzt gewöhnt, die trägt er neuerdings auch im Ausgang schon. Wie der Parfüm, der nach Vanillepudding schmeckt und einem etwas im Kopf dort hinten links lernt. So steht er da am Tresen mit seinem vierten Gummibär, schaut sich die Szenen an und gähnt. Aber ein Fleck, der will in der Sonntagszeitung gestanden ist, der sagt der heisse Scheiss. Manche sagen der gleichem Johnny Depp, aber sieht aus wie ein Junge, Joseph Theis. Mails, wo wenn sie Peter oder Delfin retten, schickt er weiter all seine Freunde. Fotos vom Geburtstag hat er auf Facebook wieder gelöscht, er hat er so seine Gründe. Hier ist ein Human Resource Abteilungsleiter. Übervisiv im Ball den neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht als Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Manchmal regnet es, manchmal ist es heiter. Elektropartys gibt er sich mit den Jungs manchmal recht erb den Rest. Zum Kuscheln mit der Freundin auf dem Ikea-Sofa nimmt er Coldplay oder Johnny Cash. Er hat aufgehört rauchen und er joggt jetzt chli mehr und er geht auch chli fitter. Sein Intimtrimmer sei auf 6 mm eingestellt, sagt er gerade einer und schaut auf ihre innere Welt. Hier ist ein Human Resource Abteilungsleiter. Übervisiv im Ball den neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht als Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet's, manchmal ist heiter. Manchmal regnet's, manchmal ist heiter. Manchmal regnet's, manchmal ist heiter.
Tobler mit haben wir gehört mit Mütti, Monat und jetzt hier gerade Papst und Abstinenzler. Etwas mit Menschen. Hier bei uns in der Mundartsendung Schnabelweit auf SRF 1 kurz nach der halben Zehne. Wir reden jede Woche auch über Wörter. Sie können uns Fragen schicken zu Wörtern, zu Namen, zu Ausdrücken aus Ihrer Mundart, wo Sie wundern, von wo die kommen, was genau bedeuten. Und Sie kriegen dann hier eine Antwort. Und heute hat sich unser Mundartredakteur, der Markus Gasser, hinter die Frage von der Karin Falletta gestimmt. Sie möchte nämlich wissen, von wo das der St. Galler Ausdruck «Bitte, bitte» kommt. Das gefalle ihr immer so, wenn sie das hören, dass sie genug Ausdruck vom Erstaunen oder von der Ungläubigkeit. Aber von wo kommt es und was bedeutet es genau?
Ich habe die Frage schon eine Weile vor mich hingeschoben, bis ich dann für die Schnabelweitsendung von dieser Woche das Buch von Esther Ferrari gelesen habe mit dem Titel «Von eigenen Urnäschen». In diesem Buch porträtiert sie Appenzeller-Charakter oder eben genauer Urnäscher, Dorforiginal der letzten 100 Jahre. Und sie beschreibt die Leute in einem urchigen Appenzeller-Dialekt und der Ausdruck «Beite auch» kommt immer wieder vor. Zum Beispiel sollte ein Mädchen in der Sonntagsschule ein Lied vorsingen und von dann an von Zäuerle, also der bekannte Ausserröder Naturjodel, singen. Die Lehrerin verschrickt und sagt «Beite auch, das geht doch nicht!» Zauern, das ist doch eine weltliche Sache, hat nichts mit Religion und der Sonntagsschule zu tun. Das «Beite auch» als Ausruf ist also gleichbedeutend mit «Jesses, nein, aber auch» oder «Bis so gut». Auf Hochdeutsch würde man sagen «Ich bitte dich» oder «Ich muss doch bitten». Und genau das ist auch der Ursprung von diesen Ausdrücken «Beite, beite» und «Beite auch», nämlich das Verb «bitten». «Bitte» wörtlich «ich bitte dich», das ist eine Ableitung von diesem Verb, ein formelhafter Ausdruck, der eben Abwehr, Beschwichtigung oder auch Verwunderung meinen kann. «Bitte auch, was bist du für einen?» steht als Beispielsatz im Schweizerdeutschen Wörterbuch. Verbreitet ist das Wort vor allem in der Ostschweiz, St. Gallen, Thurgau, Zürich und eben auch Appenzell, belegt jetzt auch für das Aargauische. Für den Thurgau ist der Ausdruck «bitte verheb» beleidigt. Und das bedeutet «Hör auf! Bitte verheb!». Man kann das «Bitte» auch als Verstärkung mitten im Satz einsetzen. «Lade dich bitte nicht stören!» Das ist ein Beispielsatz aus Zürich. Und da bedeutet das «Bitte» «bloß nicht!», also «Lade dich auch nicht stören!». Jetzt wäre noch die Frage, wie es aus dem «Bitte», ursprünglich eben «Ich bitte dich», im St. Gallischen und im Appenzellischen hätte können «Bitte auch» oder «Bitte, bitte» werden, also wie aus einem kurzen, ein langes «I» geworden ist. Alle Beispielsätze und Belegsätze, die ich im Idiotikon gefunden habe, sind mit kurzem «i». Die Dehnung vom «i» ist also wahrscheinlich noch nicht so alt und sie könnte entstanden sein, weil man so viel Gewicht in die Ausdrücke gelegt hat, so viel Intensität. Man kennt sie ja von kleinen Kindern, wenn sie nürzen. «Bitte!» Da wird das «e» ins Unendliche dehnt. Und bei «bitte, bitte» da wird es eindehnt und sogar der Ausdruck gerade noch verdoppelt. Und so wird aus der Ursprungsbedeutung «Ich bitte dich» die verstärkte Bedeutung «Nein, aber auch, bis so gut» oder «Das gibt's ja nicht». Und so haben sich die Ausdrücke eben vom Ursprungsverb «bitten» emanzipiert und haben eigene Bedeutungen bekommen.
So einfach und doch auch ein bisschen vertrackt. Die nächste Frage hier bei uns in der Schnabelweite kommt von René Peter von Zürich. Er schreibt in unserer Briefkasten in einer Mail. Er würde gerne wissen, was die Landschaftsbezeichnung «Bäl» mit zwei «ä» bedeutet. Ein Name, den es zum Beispiel zu Hündwangen im Kanton Zürich gäbe.
«Bäl», habe ich gedacht, das kann nicht so schwierig sein. Das ist sicher irgendein altes Wort, das heute ausgestorben ist, das ich aber im Idiotikon im Schweizerdeutschen Wörterbuch fing. Und mit dem kann ich nachher den Namen erklären. Aber so einfach war es dann eben doch nicht. Das «Bäl» liegt nämlich genau zwischen zwei bekannten und gut dokumentierten Namen und Wortgruppen, passt aber zu keinem von beiden ganz genau. Aber eins nach dem anderen. Hündwangen, wo es ein Flurbäl gibt, wie der René Peter schreibt, das liegt nördlich von Eglisau, am Rand vom Rafzer Feld, und das gehört also zu dem Spickel von Zürich, wo rechts vom Rhein liegt. Sprachlich bedeutet das, es liegt nach beim Schaffhauserischen und nach beim Dialekt vom Klettgau. Darum könnte «Bäl» oder eben «Bäl», wie man dort sagt, das gleiche sein wie der Flurname «Bäli». Den gibt es in Hemmishofen im Schaffhausischen und in Eschens im Thurgauischen. Das liegt beides etwas weiter östlich von Hündwangen. Und die Forscher vom Schaffhauser und die vom Thurgauer Namenbuch die führen das «Bäli» zurück auf das Wort «Bänli» mit Ausfall vom «N». «Bänli», das ist die Verkleinerung von «Bann». Und ein «Bann», das ist ein Verbot oder eine Strophe. Wir kennen es noch vom Wort «Verbannung». Bei Flurnamen bezeichnet «Bann» oder «Bänli» oder eben «Bäli» ein Schongebiet. Also ein Gebiet, das mit einem «Bann» belegt ist. Das kann ein Waldstück sein, wo man nicht darf jagen drin, zum Beispiel. Jetzt, diese Bedeutung könnte natürlich aufs «Bäl» zu Hündwangen zutreffen, aber es gibt keinen einzigen Beleg mit «i» am Schluss. Schon 1555 heisst es dort für das «Bäl» «Acher auf Bäl, Reben am Bäl». Also kein Beweis, dass Bändli der Ursprung von Bähl sein könnte. Das Gebiet Zündwangen, das so heisst, ist übrigens eine bewaldete Kuppe. Am südwestlichen Ausläufer dieser Kuppe liegt das Dorf. Und ein anderes Bähl liegt weiter südöstlich in der Gemeinde Buch am Irchel. Und das ist 1577 belegt als Weingarten am Bähl. Das war damals ein Hof. Und auch der liegt am Fuss von einem kleinen Hügel. Darum glaube ich, dass der Name Bähl nicht von Bändli kommt, sondern von Bohl. Das ist ein Flurname, der in der ganzen östlichen Deutschschweiz weit verbreitet ist. Ein Bohl, das ist ein kleiner, runder Hügel. Also das trifft schon mal zu für die zwei Bähle, die wir hier angeschaut haben. Bohl oder Boll, das ist das gleiche wie Bolle, also etwas Kugelförmiges. Und verwandt ist das Wort auch mit dem alten Wort Bühl oder Büchel, was gleich bedeutet runder Hügel. Bei diesen vielen Bohlnamen, die es vor allem im Zürcher Oberland und im Thurgauischen gibt, hat es auch solche, die mit A geschrieben oder ausgesprochen werden. Nur, dummerweise geht auch das nicht ganz auf. Bei keinem Bohlnamen habe ich eine Bählschreibung als Variante gefunden und bei keinem Bählnamen eine Bohlschreibung. Also auch hier fehlt mir letztlich der Beweis, dass der Flurname Bähl von Bohl kommt und runder Hügel bedeutet. Ich bin trotzdem ziemlich überzeugt, dass das die richtige Deutung ist.
Mehrere Möglichkeiten also gibt es für den Flurnamen Bähl. Und jetzt kommen wir noch zu einem Familiennamen. Die erklären jede Woche Fachleute vom Idiotikon, am Schweizerdeutschen Wörterbuch. Und heute kommt die Frage von Lisbeth Ruffner von Meienfeld und von ihrer Cousine, der Esther Bammer, der Ruffner von Eugsten Malbis. Die beiden möchten gerne wissen, was ihr Name bedeutet und von wo das er kommt. Und sie haben in ihrer Mail auch noch gerade eine Idee dazu. Der Idiotikon-Redakteur Thies Fetzer mit unserem Mundart-Redakteur Markus Gasser.
Die Frau Ruffner schreibt noch, ihr Vater sei Familienforscher und habe einmal gesagt, das Ruffners sei ein Walser. Der Name könnte also aus dem Wallis kommen. Thies Fetzer, weißt du genaueres darüber?
Ich glaube, das stimmt. Zuerst aber kurz, was das rätische Namenbuch zum Namen sagt. Ruffner oder Ruffner, wie man im älteren Meierfelder Dialekt sagt, bezeichne ich jemanden, der in Rofels wohnt. Das ist ein Weiler oberhalb von Meierfeld, am einzigen Ort, wo die Ruffners einheimisch sind. Aber das glaube ich nicht, dass Ruffner von dem Ortsnamen Rofels kommt.
Und warum nicht?
Der Name Rofels ist ein rätoromanisches Relikt und kann auf zwei Arten erklärt werden. Als Mehrzahl vom latinischen Wort Rovinu, im modernen rätoromanisch Röven, Rieven, das bedeutet rein Bord, oder vom latinischen Baumnamen Robur, rätoromanisch Ruver, Eiche. Rofels ist also der Ort bei den Abhängen oder wo einmal Eichen gewachsen sind. Wie kommt man jetzt von Rofels zu Ruffner? Eigentlich würde man als Herkunftsbezeichnung aus Rofels ja Rofelser erwarten. Dass das S am Ende ausfällt, ist nicht ungewöhnlich bei einem romanischen Namen mit deutscher Ableitung. Man sagt den Einwohner von Fettis nicht Fettiser, sondern Fettner und denen von Stanz nicht Stanzer, sondern Stanner. Schwer zu erklären ist aber das kurze U in Ruffner, weil Rofels ja ein langes O hat.
Also muss man den Namen irgendwie anders erklären. Er meint doch mit dem Wallis.
Ja, ich glaube, ein Ruffner ist es wer, der an einer Rufina wohnt, also an einem Erdrutsch, Murgang oder an einem Bergbach, der nur bei der Schneeschmelze Wasser führt. Übrigens auch das ein romanisches Lehnwort von latinisch Ruvina. Und ich glaube tatsächlich, der Bergbach liegt im Wallis.
Und jetzt, warum Wallis? Ich meine, so Bach gibt es ja in der Bündner Herrschaft sicher auch nicht wenig.
Weil es im Wallis die Familie nennen Ruffener, Ruffiner und 10 Ruffinen gibt, die sicher ursprünglich Anwohner von einem solchen Bachbett bezeichnet haben. Der Walserforscher Paul Zinsli sagt zwar, dass ein Ruffner überall dort, wo es Rüfener gibt, seinen Namen gekriegt hat. Aber im Meierfeld heisst die Art von Bach eben nicht Ruffina, sondern Rüfi. Darum glaube ich, dass der Name aus der Gegend zwischen Fischb und Leug stammt, wo die Ruffeners, Ruffiners und 10 Ruffinens einheimisch sind und wo es auch mehrere Flurnehmer Ruffinu, Ruffina gibt. Aus der Walserforschung weiss man, dass die Walser im Prättigau und mit ihnen auch die in den Meierfelder Walsersiedlungen Rofels, Guschen und Störfis genau aus dem Gebiet, dem unteren Teil des Oberwallis, stammen. Die einzige Unsicherheit ist allerdings die Frage, ob die Walser bei ihrer Wanderung im 14. Jahrhundert schon vererbbare Familiennamen mitgebracht haben. Aber bei den Ruffner, glaube ich, war das schon so gewesen.
Spannend. Der Thies Fetzer vom Schweizerdeutschen Wörterbuch, er ist das gewesen, mit seiner Erklärung zum Familiennamen Ruffner. Und das ist es gewesen in der Schnabelweit heute. Eine Redaktion von dieser Sendung hat der Markus Gasser. Für Musik zuständig ist der Roli Lüthi und ich bin Ricarda Trepp. Am nächsten Woche geht es unter anderem um den Brotkorb. und um den Durchzug. Gemeint ist damit aber nicht etwa die Sache, also der Brotkorb an sich oder der Durchzug. Nein, gemeint sind nächste Woche den Flurnehmen, die so heissen. Zwei neue, nigelange neue Bände mit Flurnehmen sind nämlich erst rausgekommen. Eine aus dem Kanton Solothurn und eine aus dem Kanton Bern. Und unser Mundart-Redakteur von der Schnabelweit, der André Perler, der hat es mit den Autoren geredet und bringt viel witzige, viel interessante Beispiele mit in unsere Mundart-Sendung Schnabelweit. Das also dann am nächsten Donnerstag in einer Woche, hier bei uns auf SRF 1.
Ich bin der Endosaurus Rex, der erste und letzte von meiner Art. Alle ausgestorben, nur ich bin noch da. Aus Staub und Knochen koche ich Suppe, wandle allein im finsteren Tal. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Vom Anfang bis zur Ewigkeit, wo ich erfunden habe. Nur mein Jammer, Klag und Qual wie eine Osterinsel Hass. Ich bin im Farn gesucht, es hat keine Dino-Dame gehabt. Und der Drache, der zugelaufen ist, hat mich wegen dem Jammer verlassen. Richtig jammert ist nur, wenn irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept zum Aussterben, muss alles selber machen. Ich bin der Kummer, der vergangen ist, der, der ist und wo man wird haben. Dann lege ich es ein, und das Gejammer fährt von vorne an. Ich resoniere durchs Holozän, wegen der Evolution. Und sie meiden mich mit Pest und Bock und flüchten schon beim ersten Ton. Richtig jammert ist nur, wenn irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept, musst alles selber machen. Früher ist alles besser gewesen, und heute ist noch viel schlimmer, wenn wir alle noch viel blöder werden. Dann gibt es plötzlich nicht. Aus Unglück kommt zum Jammer, wie zum Nagel der Hammer. Soll ich gerade ausgehen, links oder rechts? Einen Weg, es kommt gang schlecht. Richtig jammert ist nur irgendjemand lacht. Es gibt kein Rezept zum Aussterben, musst alles selber machen. Und ihr hebe meine Klage vom Urknall bis zum Schluss. Bis ich nicht mehr mag, wo ich mich selber hören muss. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, weil ich im Leichenhemd muss gehen. Kaum bist du für den Krochen, musst du ja schon wieder gehen.
Ein bisschen Freude, ein bisschen Wut, ein bisschen Angst, ein bisschen Mut. bisschen brav, ein bisschen frech, ein bisschen Glück, ein bisschen Pech. Ein bisschen Giel, ein bisschen Mann, ein bisschen Geier, ein bisschen Fah. Ein bisschen flink, ein bisschen lahm, ein bisschen ungestüm, ein bisschen zahm. Kein Moment lang wird's dir klar, jetzt für sie an. Kein Moment lang wird's dir klar, jetzt für sie an. Die besten 30 Jahre. Ein bisschen Traum, ein bisschen wahr, ein bisschen niemer, ein bisschen starr. Ein bisschen euch, ein bisschen dir, ein bisschen allen, ein bisschen mehr. Ein bisschen fest, ein bisschen frei, ein bisschen ungestört, ein bisschen treu. Ein bisschen weg, ein bisschen da, ein bisschen bleiben, ein bisschen gehen. Plötzlich das erste graue Haar, sie sind das jetzt. Plötzlich das erste graue Haar, sie sind das jetzt. Die besten 30 Jahre.
Vielen wunderbaren Songs auf dem Songbook-Album. Zum ersten Mal haben sie es zusammen gemacht. Der Stefan Eicher hat Musik gemacht und der Text dazu in dem Booklet der Martin Sutter. Und die beiden, die sind mit dem Songbook auch schon mal da bei uns in der Mundartsendung Schnabelweit gsi. Unter anderem ein Thema war, wie es zum Beispiel möglich ist, dass der Zürcher Martin Sutter für den Berner Stefan Eicher Mundart-Text schreiben kann. Sie können die Sendung immer noch nachhören, srf1.ch unter Schnabelweit, das Songbook von Stefan Eicher und Martin Sutter, sehr zu empfehlen. In 9 Minuten, dann ist es 10 Uhr, dann gibt es Nachrichten hier bei uns und bis dorthin gehen wir noch sehr gerne begleitet mit dem Michael von der Heide mit «Hinterem Berg». Und mit der Sine, die sich ja künstlerisch ein bisschen eine Pause gönnt und dann in einem Jahr wieder von sich will reden machen. Sine, sie hören wir uns an mit «Ja».
Wo der Winter hat sein Kleid auf die goldige Matte gelegt, sind Vater und Mutter zum Erkommen, haben mich in die Arme genommen. Traurig haben sie zu mir gesagt, hörst du los, es ist so weit. Zum Wissen, wie dein Herz schlägt, musst du in die Fremde gehen. Über Stock und über Stein bin ich fort von daheim. Wundrig auf die weite Welt mit Anker und ein bisschen Geld. Tag für Tag bin ich weitergekommen, da hat's ein paar den Wunder genommen. Wo man solche Kleider trägt, da hab ich ihnen grad gesagt. Dort hinter dem Berg und dann dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, von dort komm ich her. bisschen Geld. Da unten ist eine andere Welt. Sachen, die ich noch nie gesehen habe, leuchtet farbig und schön. Der Tag ist kurz und auch die Nacht. Die Längweile hat schon lange nicht mehr gedacht. Die ganze Welt in einer Hand, die Freunde immer dabei. Immer schneller, immer mehr. Die Kurve da hat schon alles gesehen. Alle Menschen da sind gleich, die einen immer ein mehr. So viele Freunde und doch allein. Die ganze Welt wie mir die Heim. Zeit zum Zurück in die Heimat zu gehen. Ich weiss jetzt, wie ich mich schloh. Dort hinter dem Berg und dann dem See. Dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See. Von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, von dort komm ich her.
Meine Gäste persönlich sind beide erfolgreiche Chefs und beide haben das Herz am rechten Fleck. Karin Bertschi sagt man auch Abfallprinzessin. Sie ist Recyclingunternehmerin und stellt in ihren Sammelstellen auch Flüchtlinge an. Der Guido Fluri ist in einem Heim aufgewachsen und später mit Immobilien reich geworden. Jetzt setzt er sich dafür ein, dass Verdingkinder zu ihrem Recht kommen. Dazu tanzt er gerne Foxtrot und sie dirigiert den Kirchenchor. Karin Bertschi und Guido Fluri treffen sich persönlich im Schwagertheater zu Olten. Ich bin Sonja Hassler und freue mich, wenn ihr persönlich vorbeikommt oder am Radio hört. Am Sonntagmorgen um 10 Uhr auf SRF 1.
Ja, ich will,
dass das morgen noch gilt. Wie eine Decke Schicht zart über dich legt, wenn dein Herz tropft und du zweifelst, dass alles es wann vergeht. Nimm mir dein Gesicht in meine Hand. Ja, ich will. Ich will, dass das bleibt. Ja, dass das morgen noch gilt. Ich will, dass das bleibt. Versprich mir, dass das bleibt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.